Radio Horeb, Abend der Jugend. Ich bin Timo und ich habe dir heute zum Anfang mal eine Schlagzeile mitgebracht. Ein Leben ohne Sex, 31-Jährige heiratet Jesus. Das zumindest hat die heute.at getitelt und gemeint mit dieser 31-Jährigen ist die Bernadette Lang. Heirat ohne Bräutigam, ewige Jungfrau, sie verzichtet komplett auf Sex. War eine andere Überschrift zum Beispiel von der Kronenzeitung. Und diese besagte Frau, die Bernadette, ist Theologin, Sprecherin, Autorin, leitet auch die Home Academy und ist bei der Loreto-Gemeinschaft in Salzburg dabei. Und ihre Jungfrauenweihe, um die es hier geht, die hat auch in der Kirche seine Wellen geschlagen. Zum Beispiel im ORF war zu lesen, Debatte um die Jungfrauenweihe im Salzburger Dom. Der Salzburger Erzbischof Franz Lackner verteidigt die für den 15. August geplante Jungfrauenweihe im Salzburger Dom und so weiter und so weiter. Ganz viel Trubel also um die Bernadette Lang und um diese Jungfrauenweihe. Und den Zeitungen, denen hat sie dann gar kein Interview gegeben, aber uns schon. Und was es genau mit dieser Jungfrauenweihe auf sich hat, wie ihr Weg dorthin war, das hörst du jetzt im Interview mit Astrid, also meiner Kollegin, hat sie sich über diesen ganzen Trubel unterhalten.
Bernadette, hallo.
Hallo.
Bernadette, wie war denn der große Tag und kann man sagen, dass es deine Hochzeit war?
Ja, also für mich war es ein wirklich sehr besonderer Tag. Ich glaube, ich habe noch nie mich so intensiv auf einen Tag vorbereitet, auch weil ich seit 10 Jahren in einem persönlichen Gelübde war und natürlich wusste, okay, mein Ziel wird eines Tages auch sein, dass ich diese Weihe empfange, dass ich mit meinem ganzen Leben, mit meiner ganzen Existenz Ja sage. Und diese Weihe ist ja auch auf ewig. Also es ist das Versprechen, ich gehöre auf ewig Jesus. Bei der Hochzeit ist es ja auf die Lebenszeit, aber hier ist es für die Ewigkeit. Es ist eine, ich würde sagen, der Begriff Hochzeit trifft es nicht theologisch nicht ganz, in der Hinsicht, dass es ist ein bisschen ein Vorgriff auf diese Vereinigung Gottes mit den Menschen, aber es ist auch noch nicht die vollkommene Erfüllung, die werden wir erst im Himmel erleben. Und deshalb würde ich sagen, okay, das Hochzeitsmahl, die Hochzeit wird erst im Himmel passieren. Aber dennoch erinnert der Ritus natürlich schon auch stark an den Ritus einer Eheschließung, weil ich war auch in einem weißen Brautkleid. Der Ritus sieht auch vor, dass man einen Ring bekommt, einen Ehering. Aber natürlich haben wir diese Elemente von einer Hochzeit. Und das ist ja auch ein bisschen dieses Bild, also die Braut, die sich bereits macht für ihren Bräutigam und auf ihn wartet. Aber dennoch bleibt die geweihte Jungfrau in dieser Spannung von Sehnsucht. Sie wartet, sie ist eine Wartende und soll der Kirche auch sichtbar machen, hey, unser Bräutigam, er wird wiederkommen. Er wird wieder zurückkommen, um uns zu sich nach Hause zu holen, um dieses Festmahl, dieses Hochzeitsmahl dann endgültig zu feiern. Und insofern ist es in einer gewissen Vorläufigkeit. Wie auch übrigens die Ehe ein sichtbares Zeichen einer unsichtbaren Wirklichkeit ist. Das heißt, die Vollendung kommt erst. Die Ehe ist noch nicht das vollendete Bild, sondern weist schlussendlich auch hin, ja, auf die Vollendung, auf die Hochzeit im Himmel.
Und wie ist das dann genau abgelaufen im Gottesdienst? Es war ja der Bischof, der dir diese Weihe gespendet hat. Wie ist das gewesen?
Ja, also es ist vom Ritus her, es ist so, also ich habe im Salzburger Dom die Feier gehabt. Das ist auch der ordentliche Ort der Spendung der Jungfrauenweihe, also der Sitz des Bischofs, weil der Bischof für die geweihten Jungfrauen verantwortlich ist. Also das ist jetzt nicht so stark, diese Bindung wie bei den Priestern an den Bischof. Das ist ein bisschen loser, ja. Also ich habe ja auch nur ein Versprechen gemacht, also das der Jungfräulichkeit. Das heißt, ich verspreche jetzt nicht direkt den Gehorsam jetzt dem Bischof gegenüber, aber der Bischof ist auch ein bisschen verantwortlich für die geweihten Jungfrauen. Ja, und das für mich war es ein besonderes Fest, weil ich viele Freunde eingeladen habe, viele Leute gekommen sind. Es waren 800 Leute da im Salzburger Dom. Und dann ist es so, dass am Anfang eigentlich, also es ist eingebettet in eine heilige Messe. Am Anfang wird so quasi die Bereitschaft gefragt der geweihten oder der Kandidatin, ja, so bist du bereit? Und man bekundet es dann als Kandidatin. Und dann ist es so, dass es ein Gebet gibt für so alle, die Fürsprache aller Heiligen. Und da habe ich mich dann flach auf den Boden gelegt. Das ist auch interessant, weil das auch im Ritus der Priesterweihe vorkommt, dass sich der Priester flach auf den Boden legt. Also ein starker körperlicher Ausdruck der vollkommenen Hingabe und dessen, dass man sich ja Gott vollkommen ausliefert. Und dann kommt danach das Weihegebet, eben das in diesem Fall aus dem 4. Jahrhundert stammt, dass der Bischof dann spricht über die geweihten Jungfrau und der Bischof handelt natürlich in persona Christi. Das heißt, er zeigt an, dass er so quasi, er repräsentiert Christus und spricht dieses Weihegebet, das auch relativ lang dauert. Und dann kommen die ausdeutenden Riten, das heißt die Übergabe des Rings, des Schleiers und dann des Stundenbuches. Ja. Und dann wird mehr oder weniger der Gottesdienst, also die Eucharistiefeier, dann in gewohnter Weise fortgeführt.
Eine unglaublich große Wirklichkeit, die du uns da schilderst, in die du eingetreten bist, zu der du Ja gesagt hast. Bernadette, 800 Gäste bei der Jungfrauenweihe, das lässt darauf schließen, dass du einen ganzen Haufen christlicher Freunde hast, die dich da begleitet haben bei diesem Schritt. Aber du wirst sicherlich auch in Berührung gekommen sein mit Menschen, die der Kirche fernstehen. Was für Reaktionen sind dir so begegnet?
Ja, sehr unterschiedlich. Meistens recht, soll man sagen, ausdrucksstark. Also ich habe wenige Leute getroffen, die sagen, okay, das ist mir alles ziemlich egal, sondern Leute, die entweder sehr, sehr berührt sind oder die da sagen, mit dem kann ich gar nichts anfangen. Ich muss ehrlicherweise auch sagen, dass es tendenziell in der persönlichen Begegnung habe ich sehr viel Positives erfahren, sehr viel Ermutigendes. Natürlich bin ich auch in gewissen Kreis unterwegs. Ich war auch erstaunt, weil ich auch bevor es medial einfach ein bisschen groß gespielt wurde, habe ich das natürlich auch immer wieder Leuten erzählt und habe ich im Allgemeinen recht ermutigende Dinge gehört. Ja, also es war dann am ehesten, okay, wenn es jemand nicht annehmen wollte, weil er dachte, okay, er will jetzt unbedingt mein Ehemann werden oder so, dann war es ein bisschen schwierig vielleicht. Aber so im Allgemeinen habe ich bemerkt, okay, dass Leute schon versuchen, irgendwie eine gewisse Wertschätzung so quasi meiner Entscheidung gegenüber entgegenbringen. Dann ist es durch die Weihe und diesen Schritt sehr öffentlich geworden. Es haben auch viele Medien das aufgenommen, vor allem auch in Österreich, viele Zeitungen und so weiter. Und da habe ich natürlich bemerkt, okay, viele haben sich nicht so intensiv damit beschäftigt. Sie kennen jetzt nicht meine Geschichte, meine genauen Beweggründe. Und dann aus dem, dass, ja, wenn man das einfach nur wo liest und eine Überschrift hat, dann war es schon so, dass viele Leute mit sehr viel Unverständnis reagiert haben. Dann auch, natürlich habe ich auch einige Briefe bekommen von Leuten, die sagen, okay, warum muss das so öffentlich sein? Warum dieser Rahmen? Warum muss es im Dom sein? Warum in einem weißen Brautkleid und so? Und da hatte ich natürlich nicht immer die Gelegenheit, all diese Dinge auch gut zu beantworten und gut zu erklären. Und ich habe auch bemerkt, dass es für manche auch ein emotionales Thema ist. Also das Gefühl, das triggert einige Dinge, die jetzt nicht per se jetzt nur allein mit meiner Person zusammenhängen, sondern da sind auch viele, ich weiß nicht, vielleicht persönliche Verletzungen oder Assoziationen, die Leute machen, auch mit Kirche, falsch, wirklich sehr schräge Kirchenbilder, die da ins Spiel gebracht werden, wo ich ein bisschen schockiert war, was Leute alles mit einer Jungfernweihe assoziieren. Das hat mich schon auch ein bisschen schockiert, muss ich ehrlicherweise gestehen. Ich versuche dann, wenn es eine Möglichkeit gibt, auch ins Gespräch zu kommen und Dinge zu erklären, weil ich glaube, dass einiges einfach aus zu wenig Informationen und so weiter auch Urteile manchmal gemacht werden oder dass Leute irgendwie sich angegriffen fühlen oder denken, okay, manche sagen, wir haben jetzt schon so viel fürs Frauenpriestertum gekämpft und jetzt kommst du und lässt dich weihen und jetzt müssen wir da vorne anfangen und so. Also das habe ich auch interessant gefunden, dass da so solche Diskussionen auch irgendwie assoziiert werden.
Ein guter Punkt, den du ansprichst, der Kampf für das Frauenpriestertum oder der Streit um das Frauenpriestertum. Eine geweihte Jungfrau ist also keine Priesterin?
Definitiv nicht. Ich glaube auch, ich habe mich auch natürlich intensiver mit dem beschäftigt, weil ich auch im Kirchenkontext arbeite und immer wieder auch in solche Diskussionen komme. Das, was ich sehe, ist, dass die geweihte Jungfrau an die Berufung der Frau gebunden ist. Und ich glaube, dass es auch, das gibt, dass der Priester besonders gut von einem Mann repräsentiert werden kann. Warum? Weil der Priester auch den Bräutigam repräsentiert, der Christus ist. Und es ist ein bisschen schwieriger, dass eine Frau einen Bräutigam repräsentiert, wie auch es schwieriger ist, dass ein Mann eine Braut repräsentiert. Ja, also natürlich sind da beide irgendwie diese Berufung auch ein bisschen hineingenommen, weil die Kirche ist Braut und auch Männer sind Teil der Kirche und so weiter. Aber dennoch glaube ich, dass es so eine geschlechterspezifische Berufung gibt. Und eine Berufung, dürfen wir nicht vergessen, ist ein übernatürliches Geschehen. Ja, der Priester ist ein sichtbares Zeichen einer unsichtbaren Wirklichkeit. Das heißt, wir haben den Gedanken der Repräsentanz sehr stark. Ja, und den verstehen wir in unserer Welt nicht mehr, in unserer säkularisierten Welt, weil es sehr viel um Aufgaben geht. Also viele denken, der Priester einfach, ja, er macht einen Job hinter dem Altar halt zufälligerweise, den kann doch eine Frau manchmal vielleicht viel besser machen. Und wenn das der Fall wäre, dass es nur eine Aufgabe wäre, dann kann man sagen, ja, okay. Aber es ist eine Repräsentanz. Der Mann repräsentiert jemanden. Wen? Christus, das Haupt, und Christus als Bräutigam. Und die Frau repräsentiert die Kirche, den Leib und die Braut. Und deshalb glaube ich, dass es sehr viel damit zu tun hat, dass wir verstehen, was ist ein Mann, was ist eine Frau und was ist ein Priester. Und dann, glaube ich, erst können wir diese Frage richtig adäquat beantworten.
Was ist also dein Appell für eine junge Frau oder überhaupt an die Frauen von heute?
Wir können unsere Berufung erst entdecken, wenn wir wissen, wer wir sind. Das heißt, unsere Berufung liegt in unserem Design und aus dem heraus fließt sie, aus unserer Identität fließt unsere Berufung. Und mein Appell an junge Frauen ist, auf der einen Seite sich gegenseitig zu ermutigen, das heißt auch sich zu vernetzen und zu schauen, wie kann ich als Frau gut Gott in der Welt repräsentieren. Ich glaube, es ist ein Prozess von Findung und deshalb glaube ich, gibt es auch nicht die schnellen Antworten, das musst du jetzt tun, sondern dieses gemeinsame Ringen, Herausfinden und Bestärken in unserem Frausein, in unserer Identität und das Wahrnehmen von unseren Grundsehnsüchten. Ja? Also zu gesehen werden in der Schönheit ist eine tiefe Sehnsucht im Herzen von Frauen, die manchmal auch ein bisschen unterdrückt wird in einer Leistungsgesellschaft, ja, weil das da geht's mehr um das Tun und nicht so sehr um das Sein, das in sich ruhen können und da sein und Räume schaffen, wo andere sich entspannen können, wohlfühlen können. Ich glaube, das sind Qualitäten, die Frauen ein bisschen besser können als Männer. Und in dem Ganzen muss natürlich jeder herausfinden, was seine je eigenen spezifischen Qualitäten und Talente und Fähigkeiten und was seine eigene Berufung ist, ja. Und deshalb würde ich sagen, einfach sich gegenseitig ermutigen, schauen, was träumt Gott für mich als Frau.
Und wenn nun jemand, der gerade zuhört, sagt, so eine Jungfrauenweihe, da schwingt auch etwas in mir mit. Was sagst du zu so jemandem? Was sind mögliche Bedingungen? Worauf muss man sich vorbereiten? Was sind die Schritte hin zu einer Jungfrauenweihe?
Ja, diese Frage bekomme ich momentan sehr oft gestellt, weil auch ich weiß, dass auch viele junge Mädchen auch sich diese Frage stellen. Ich würde sagen, also einfach alles mal sachte angehen. Es ist gut, einen geistigen Begleiter sich zu suchen, der einen Prozess unterstützt, der Unterscheidung. Ich glaube nicht, dass das so, dass ja jeder gleich zur geweihten Jungfrau berufen ist, sondern es ist natürlich schon eine sehr unike Berufung und die muss man auch gut prüfen über einen längeren Zeitraum. Aber wenn jetzt wirklich jemand sagt, ja, ich habe das schon länger im Herzen, auch Gott geweiht zu leben und ich habe mich schon länger damit beschäftigt, ich würde vorschlagen, ja, einfach in einen tieferen Prozess der Unterscheidung zu gehen. Das kann auch so ausschauen, dass man mal ein zeitliches Commitment macht und sagt, okay, für ein paar Monate oder vielleicht ein halbes Jahr oder ein Jahr mache ich mal ein Versprechen. Ich suche mir irgendwie einen Ring oder eine Kette oder irgendein Zeichen und mache zum Beispiel bei meinem geistigen Begleiter mal so ein Versprechen, Jesus exklusiv zu gehören für einen gewissen Zeitraum. Ja, und dann kann man in diesem Zeitraum auch ein bisschen besser herausfinden, was macht das mit mir, was sind meine Emotionen, wie geht's mir, spüre ich, dass ich in eine größere Freiheit komme oder klemmt es mich ein? Und ja, ich begleite auch viele junge Frauen natürlich auch in den Unterscheidungsprozessen. Und manche lernen in dieser Zeit genau den Partner für ihr Leben kennen, ja, weil sie wissen, okay, ich habe das Commitment gemacht und dann erst danach kann ich in eine Beziehung gehen. Oder sie merken, wow, das ist etwas, das führt mich an eine vollkommene Freiheit, da möchte ich weitergehen. Und das ist dann auch ein guter weiterer Schritt für eine nächste Unterscheidung. Und dann auch die Frage, geht's in eine Ordensgemeinschaft oder bleibe ich gottgeweiht in der Welt?
Radio Horeb, Abend der Jugend, das war gerade meine Kollegin Astrid im Gespräch mit Berna Lang. Berna Lang, das ist die, wo wir ja schon gehört haben, die hat großen Trara gemacht, beziehungsweise nicht sie, sondern ihre Jungfrauenweihe hat große Schlagzeilen gemacht in ganz Österreich, auch in Deutschland. Und sie hat ihre Berufung gefunden und wahrscheinlich fragst auch du dich das. Wie sieht's bei mir aus in meinem Leben? Was ist meine Berufung? Da sprechen wir gleich drüber. Generell auch zu Berna. Wir haben noch ein längeres Interview von ihr, die Vollversion. Die gibt's bald im Kurs 0 zu hören. Der ist immer samstags um 16.30 Uhr, dann mit Astrid Muskopf zusammen. Und generell kann man die Berna auch immer wieder am Sonntag hören, weil wir übertragen hier bei Radio Horeb immer um 13 Uhr den Sunday Morning. Und da ist die Berna auch sehr oft dabei als Sprecherin oder als ja, Moderatorin. Sie dort immer wieder zu hören und cool, dass sie sich extra für uns Zeit genommen hat, dieses Interview zu führen. Und gleich sprechen wir mit einem der jüngsten angehenden Mönche in ganz Deutschland. Frater Benedikt Eble ist gleich bei uns und davor noch Confidence von Sanctus Real. Radio Horeb, Abend der Jugend. Hier sprechen wir heute über Berufung und wir haben jetzt bei uns unseren 23-jährigen Frater Benedikt Eble, einer der jüngsten Mönche in ganz Deutschland oder angehenden Mönche. Nachher haben wir auch noch jemand da, der deine Fragen zum Thema Berufung dir beantwortet, weil einige Leute haben ja Fragen gestellt über Instagram, die beantworten wir nachher. Und wir haben hier auch noch den Peter Sonneborn, der dir gleich erzählt, wie er im Kloster gemerkt hat, dass er eigentlich heiraten soll. Von dem her, bleib auf jeden Fall dabei. Wir sprechen jetzt mit Frater Benedikt Eble. Er ist 23, Theologiestudent. Der studiert Theologie in Regensburg und sonst ist er im Passionistenkloster in Schwarzenfeld und ist gerade auf dem Weg, Mönch zu werden und ist es hier heute Abend bei uns. Hallo, Frater Benedikt. Ja, Frater Benedikt, wie ist es bei dir? Hast du dir schon immer gedacht, mein Berufswunsch ist es mal im Kloster zu leben und Mönch zu sein?
Nein, das habe ich mir nicht immer schon gedacht. Das hat sich erst so über die Zeit entwickelt. Ganz früher wollte ich Paläontologe werden, also Dinosaurierforscher. Und das hat sich so, wie ich denke, bei den meisten über die Jahre immer gewandelt.
Ja. Wann hast du so das erste Mal den Gedanken gehabt, ich könnte vielleicht Priester werden und im Kloster leben?
Das sind für mich zwei verschiedene Fragen gewesen. Priester zu werden, den Gedanken hatte ich tatsächlich schon recht früh, mit 12, 13, so das erste Mal. Und dann auch ein bisschen intensiver. Dann ist die Pubertät gekommen, dann war das nicht mehr so interessant für mich, auch jetzt, wenn man so merkt, was Priester sein bedeutet oder was man aufgeben muss für einen Priesterberuf. Das war dann für mich erstmal nicht mehr ganz so attraktiv. Für mich ist es dann konkret geworden, nachdem ich ein Jahr eine Jüngerschaftsschule in Augsburg gemacht hatte, das Basical, indem ich sehr stark eine Entscheidung für Christus getroffen habe, unabhängig jetzt mal von irgendeiner Standeswahl oder wie es konkret weitergeht. Ich habe dann die Entscheidung für Christus getroffen und dann ziemlich direkt im Anschluss an diese Jüngerschaftsschule kam ein ganz, ganz tiefer Ruf vom Herrn in die Einsamkeit, ins Gebet für mich. Und da war das erste Mal, wo ich so richtig ernsthaft drüber nachgedacht habe, ins Kloster zu gehen. Und so hat sich das dann entwickelt. Und das war so der erste Moment, wo es so richtig ernst geworden ist mit der Klosterberufung für mich.
Wie war das dann für dich? Warum bist du genau ins Kloster Schwarzenfeld? War das gleich dein erstes Kloster oder warst du da bei verschiedenen Klostern mal so ein bisschen am Schnuppern?
Ich habe mir verschiedene Gemeinschaften angeschaut, unter anderem die Karmeliten oder Dominikaner, die mir so geläufig waren, die ich spannend fand. Die Passionisten habe ich mir dann angeschaut, einfach weil ich eine persönliche Verbindung hatte. Ich kannte Passionisten. Ich fand es interessant, wie Passionisten ihr Leben, also ihre Berufung leben. Wir haben zwei Standbeine. Das eine ist aktiv, wir sind sehr viel unterwegs und haben unsere Apostolate. Und das andere ist kontemplativ. Wir versuchen wirklich alles, was wir tun, all unsere Aktivität im Gebet zu gründen. Das fand ich sehr, sehr ansprechend. Und dann habe ich mir einfach mein Herz gefasst und angefragt, ob ich in einem Passionistenkloster mal mitleben kann für ein Wochenende. Und das hat mir dann sehr gut gefallen, wie sich das auch konkret gezeigt hat. Dann bin ich nochmal gekommen und nach meinem dritten Besuch war das dann für mich ziemlich sicher, dass ich um Aufnahme bitten möchte.
Du hast gesagt, als Passionist ist man viel unterwegs. Was heißt das? Heißt das, man macht jedes Jahr eine Weltreise oder wie muss ich mir das vorstellen?
Unter Umständen? Nein, das bedeutet für uns, dass wir Apostolate außerhalb unserer Klostermauern annehmen, je nachdem, wie der Einzelne oder was der Einzelne kann oder gerne machen möchte. Gibt es da unterschiedliche Sachen, zum Beispiel Exerzitien geben, ist eine gute Sache, die viele Mitbrüder machen, oder weiß ich nicht, mal Jugendgruppen begleiten. Auch sowas wie Krankenhausseelsorge ist bei uns gut möglich. Da gibt es ein breites Feld an Einsatzmöglichkeiten, wo man dann auch mitunter ziemlich viel rumkommen kann.
Du bist jetzt 23. Wie lebt sich so als so junger Mensch im Kloster?
Also ich kann sagen, wie es sich für mich lebt. Ich weiß nicht, da haben andere bestimmt andere Schwerpunkte. Ich finde es sehr bereichernd, einfach im Kloster sein zu können und das tun zu dürfen, was ich tun möchte oder was der tiefste Wunsch in meinem Herzen ist. Das ist für Gott da sein im Gebet und das ist in einer brüderlichen Gemeinschaft, sich auch gegenseitig füreinander da zu sein. Ich nehme das auch als sehr, sehr bereichernd wahr, dass wir unterschiedliche Generationen haben. Ich als 23-Jähriger bis hoch in die 80er Jahre, unser Senior im Kloster. Das ist was, was ich wahnsinnig bereichernd empfinde, dass wir uns da gegenseitig in den unterschiedlichen Herausforderungen unserer Lebensabschnitte, sage ich mal, unterstützen können. Und alles in allem ist es wirklich, ist es, wie ich mir mein Leben als 23-Jähriger vorstelle. Es ist super.
Kann man sagen, auf dem Weg so zu deiner Berufung als zölibatär lebender Mensch, du hast ja auch gesagt, dass Augsburg für dich so eine wichtige Station war, das Jahr dort. War das so ein Moment, wo du sagst, jetzt weiß ich, ich mach's? Oder war das eher bei dir so ein schleichender Prozess?
Also es war so, dass ich jetzt fange ich mal mit Jahreszahlen an. Im Sommer 2017, nachdem ich die Jüngerschaftsschule in Augsburg gemacht hatte, dass ich da ziemlich Angst hatte nach der Jüngerschaftsschule, dass ich in so ein Loch falle, weil wer schon mal eine Jüngerschaftsschule gemacht hat, der kann vielleicht das so ein bisschen nachvollziehen. Da ist Halligalli und viel Gebet und richtig guter Geist drin und einfach Power. Und es ist viel zu tun. Und ich dachte, ich komme jetzt da nach Hause nach diesem Jahr. Zu Hause ist quasi nichts zu tun. Meine Eltern arbeiten den ganzen Tag und auch meine Brüder waren dann nicht im Haus und so. Und dann dachte ich falle jetzt so ziemlich in ein Loch rein. Habe mir aber zu Beginn dieser Zeit vorgenommen, ich intensiviere einfach mein Gebet, suche die Ruhe, die Stille und lese die Bibel mal länger durch. Und dann hat sich das so entwickelt, dass diese Wochen nach der Jüngerschaftsschule also so spirituell unfassbar intensiv waren. Also ich habe wirklich in dieser Zeit so den Ruf Gottes gehört in meinem Leben. So dass das sich so, weiß nicht, ich will nicht sagen angeschlichen hat, weil das klingt so negativ, aber wo ich dann irgendwann schon bei mir bemerkt habe, das erste Mal, dass ich nachdenke, boah, was ist das hier eigentlich für ein Lifestyle, den ich gerade lebe und den ich als unglaublich schön empfinde, das ist eigentlich ein klösterlicher Lifestyle, dass du ganz viel Zeit hast fürs Gebet und dass das so ein wichtiger Punkt am Tag ist und dass du in die Zweisamkeit mit Gott kommst. Von daher würde ich sagen, das war ein Prozess, der sich in diesen Wochen sehr stark angeklopft hat an die Tür meines Herzens. Aber ja, so ein einzelner Moment würde ich nicht sagen, dass es den so auf einmal gab.
Du bist ja jetzt noch nicht, also ist noch nicht ein ewiges Gelübde abgelegt. Willst du vielleicht auch nochmal kurz erklären, was heißt es, Frater zu sein? Also kannst du das mal kurz erklären?
Ja, es gibt bei uns im Orden, das ist der Passionistenorden, gibt es drei verschiedene Bezeichnungen für drei, sage ich mal, unterschiedliche Arten von Mönchen. Es gibt den Pater, das ist ein Ordensmann bei uns, der Priester ist, der auch dementsprechend seine Aufgaben hat. Es gibt den Bruder, das ist ein Mönch, ein Ordensmann, der nicht Priester wird, der das nicht anstrebt, die Priesterweihe, der dann andere Aufgaben in unserer Gemeinschaft hat. Also das sind meistens die praktischeren Leute von uns, die so ein bisschen sich ums Haus kümmern und einfach so die praktischeren Sachen. Und dann gibt es den Frater, das bin ich, oder also wenn man auf dem Weg ist zur Priesterweihe, wenn man noch im Theologiestudium ist oder wenn man erst Novize ist, aber wenn man die Priesterweihe anstrebt. Und die Priesterweihe kann man dann bei uns erlangen oder empfangen, wenn man sein Studium fertig hat und wenn man ewige Profess abgelegt hat. Beides ist bei mir noch in Arbeit. Ich bin jetzt im 9. Semester, das heißt, ich plane im nächsten Sommer fertig zu werden mit dem Studium und auch im nächsten Frühjahr hoffe ich, dass ich ewige Profess ablegen kann. Das wäre dann so im Mai ungefähr. Genau.
Das heißt, du bist dir jetzt eigentlich sicher, dass das so dein Weg ist. Du hast deine Berufung gefunden. Kann man das so sagen? Wenn du sagst, im Mai willst du eigentlich für immer und ewig eintreten.
Habe das so für mich erkannt, dass ich diesen Weg gehen möchte. Natürlich ist das auch ein Verfahren, sage ich mal, von der anderen Seite, weil auch die Gemeinschaft muss mich prüfen und die Gemeinschaft muss mich annehmen als ewig, also sich bindender. Deswegen würde ich sagen, man kann also sagen, dass man die Berufung hat, wenn die Gemeinschaft diese Berufung auch annimmt, im Auftrag Gottes, vor dem wir beide uns prüfen, die Gemeinschaft und ich. Deswegen würde ich sagen, also wenn die Gemeinschaft mich annimmt zur ewigen Profess, dann dann habe ich meine Berufung gefunden. Ja. Und ich hoffe, dass das im nächsten Mai soweit sein wird.
Ja, cool. Ja, ich hoffe natürlich, dass Leute, die jetzt zugehört haben, auch sagen, hey, okay, das kann mir ein Beispiel sein oder es hilft mir ein bisschen, wie ich meinen Weg finden kann, an deinem Beispiel so ein bisschen. Danke dir, Frater Benedikt, dass du uns teilhaben lassen hast an deinem Leben und an deinem Weg und dir hoffentlich dann natürlich eine gute ewige Profess im Mai dann.
Sehr gerne, vielen Dank, ja.
Cool, danke dir. Wir machen gleich weiter. Matthias Schmidt ist in der Berufungspastoral und er erklärt dir gleich, wozu du berufen bist, weil jeder von uns hat eine ganz bestimmte Berufung, die erfährst du gleich. Since a child, I've been mindful, but I can't discover the light with my eyes closed, blind to see what was inside. But now I know a love that goes beyond you and I. Yeah, I know. Only 15 when God reached me, I was overcome. Radio Horeb, Abend der Jugend, Joe Melendres mit dem Song God's Calling. Gottes Ruf, wir unterhalten uns heute genau zu diesem Thema. Deine Berufung, was ist meine Berufung? Das fragt man sich oft. Und Matthias Schmidt, der ist Kaplan in der Pfarrei Heilig Geist in Neustadt. Der ist auch Leiter von der Stabsstelle Berufungspastoral und kennt sich daher perfekt aus mit dieser Frage. Und was er dazu sagt, was seine Berufung ist, das hörst du jetzt.
Was kommt dir in den Kopf, wenn du das Wort Berufung hörst? Oft höre ich nach dieser Frage Antworten wie, was hat Gott mit meinem Leben vor? Hat er einen Plan für mich? Wie kann ich dann diesen Plan erkennen? Oder Berufung hat irgendwas mit Priester oder Ordensleuten zu tun. Aber diese Themen sind oft der zweite Schritt einer Berufung. Der Apostel Paulus hat in seinem Brief an die Römer, in der Bibel, im 9. Kapitel ab Vers 23 geschrieben, zu was Gott uns Menschen zuallererst berufen hat. Dort steht, dass wir nämlich als Kind des lebendigen Gottes leben. Wenn du dir also gerade die Frage stellst, was Gott mit dir vorhat in deinem Leben und zu was er dich beruft, dann werde dir erstmal klar, welche Berufung er dir schon längst gegeben hat, nämlich als Sohn, als Tochter des lebendigen Gottes zu leben. Nichts mehr und nichts weniger. Das ist deine Berufung. Herzlichen Glückwunsch, dass du sie heute gefunden hast. Vielleicht denkst du jetzt, dass du das ja schon so oft gehört hast, ein Kind Gottes zu sein, dass du sein geliebtes Kind bist und. Doch irgendwie habe ich den Eindruck, dass viele es noch nicht so richtig verstanden haben, was es eigentlich bedeutet, als Kind Gottes zu leben. Und da kann dir vielleicht das Bild des Babys und seinen Eltern helfen. Die Eltern lieben ihr Kind, ohne irgendwelche Bedingungen an ihr Kind zu stellen. Sie sagen nicht, wir lieben dich nur, wenn du nicht mehr nachts aufwachst und schreist. Sie sagen nicht, wir lieben dich nur, wenn du deine Windeln selbst wechseln kannst. Sie sagen nicht, wir lieben dich nur, wenn du dein Essen drin behältst. So sind Eltern nicht. Sie lieben ihr Kind trotz der ganzen Arbeit und Mühen. Und mindestens genau so ist Gott. Er liebt dich, ohne eine einzige Bedingung an dich zu stellen. Er ist da, wenn du ihn brauchst. So wie das Baby sich sicher sein kann, dass die Mutter oder der Vater nach dem ersten Schreien das Baby aus dem Kinderwagen hebt und tröstet. Und genau so ist Gott für dich da, als liebender Vater, als liebende Mutter, weil du sein geliebtes Kind bist. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Spiele das für dich mal in deinem Kopf durch, was es für dich bedeutet, als Kind, als Sohn oder als Tochter des lebendigen Gottes zu leben. Was macht das Leben als Kind für dich aus? Wenn du dir dieser ersten Berufung klar bist, dann sind die nächsten Schritte auf dem Weg deiner Berufung gar nicht mehr so schwer und so kompliziert.
Radio Horeb, Abend der Jugend, das war Kaplan Matthias Schmidt zu der Frage, was ist deine Berufung? Wir hören dazu den passenden Song No Longer Slave, wo es auch drin heißt, I am a child of God. Und wir wollen dich auch mal noch fragen, wie sieht's denn bei dir aus? Hast du denn schon deine Berufung gefunden? Wie würdest du diese Frage beantworten? 0171 57 53 200. Schreib uns deine Antwort auf WhatsApp. Hast du schon deine Berufung gefunden? Was meinst du dazu? 0171 57 53 200. Gleich bei uns Pater Silvester. Er beantwortet deine Fragen zum Thema Berufung. Radio Horeb, Abend der Jugend, das war Bethel Music mit Jonathan und Melissa Helser und dem Song No Longer Slave, I am a Child of God heißt da. Da haben wir auch gerade schon gehört, dass das unsere Berufung ist oder zumindest eine unserer Berufungen. Und wir haben euch letzte Woche auch gefragt auf Instagram, auf unserer Seite Radio Horeb, ganz leicht zu finden, ob ihr Fragen habt zum Thema Berufung und da kam echt einiges zusammen. Und wir haben uns überlegt, wer könnte diese Fragen gut beantworten und wir sind auf den Pater Silvester Heremann gestoßen, der lebt in Altöttingen und was ihn so perfekt mal als Ansprechpartner ist, dass er selber in seiner Arbeit im Apostelhaus ganz viel mit jungen Leuten zu tun hat bei Exerzitien und bei Seminaren und dass er dort einfach auch oft über Berufungsfragen spricht mit diesen Leuten. Und deshalb haben wir ihn heute hier bei uns und ich bin richtig froh, dass er heute dabei ist. Hallo, Pater Silvester.
Ja, hallo Timo, guten Abend. Danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Erste Frage, die wir bekommen haben, war, wie kann man seine Berufung spüren? Ist es denn möglich?
Ja, also ich denke schon. Mir ist immer wichtig, gleich am Anfang Missverständnisse auszuräumen, damit man, wenn man danach spürt, auch nach der richtigen Sache spürt. Und ich habe den Eindruck, dass ganz viele Katholiken oder Christen sich das Thema Berufung so ein bisschen vorstellen, als sei Gott ein Game Master, der uns in einem Escape Room eingesperrt hat und sich irgendwas Kompliziertes ausgedacht hat, damit wir da rauskommen oder den Weg finden, sozusagen da raus in unsere Berufung. Und wenn wir falsch raten, dann werden wir noch dafür bestraft. Also so scheint mir, dass manche Menschen über Berufung denken. Und man sollte, glaube ich, besser so denken, wie ein guter Vater, ein menschlicher Vater sich gegenüber seinen Kindern verhält. Ein guter Vater hat nicht irgendwelche vorgefertigten Pläne, wo er sagt, ich habe den Bauernhof oder ich habe die Zahnarztpraxis und will unbedingt, dass mein Sohn das macht, weil ich das will. So ein guter Vater schaut auf seine Kinder und hat natürlich einen Willen für seine Kinder. Er will, dass sein Kind frei wird, verantwortlich wird, in der Liebe wächst, gute Entscheidungen trifft, aus sich herausholt, was in ihm drin steckt. Das Beste aus sich herausholt, das tut, was wirklich gut für ihn ist. So denkt Gott auch über uns. Mit dem Unterschied, dass er eben kein menschlicher Vater, sondern der göttliche Vater ist, der das, was in uns drin steckt, da reingesteckt hat. Und deshalb ist er der beste Ansprechpartner, um herauszufinden, was da drin steckt. Aber er will uns eben nicht irgendwie etwas von außen aufoktroyieren. Und ich glaube, wenn man mit diesem Verständnis von Berufung und mit diesem Blick auf Gott über das Thema nachdenkt und betet und andere Dinge tut, dann kann man es auch spüren.
Eine weitere Frage, die reinkam, die jemand geschrieben hat, ist, wie erkenne ich, ob ich für die Ehe oder für das Ordensleben berufen bin?
Ja, hier gibt es vielleicht auch wieder erstmal ein mögliches Missverständnis auszuräumen, dass, wenn man über Berufung spricht, man das oft reduziert auf Ehe oder Priestertum. Und Berufung ist eben nicht vor allem die Frage Ehe oder Priestertum, sondern dass ich entdecke, welchen Weg Gott mit mir gehen will, welchen Weg er mir anbietet oder welchen Weg er in mich hineingelegt hat, damit ich immer mehr einerseits ich selbst werde, also meine einzigartige Persönlichkeit entfalte, entwickle, die er mir ja geschenkt hat, mit den einzigartigen Aufgaben, die er mir auch gegeben hat, in meiner Familie, in meinem Umfeld, in meinem Freundeskreis. Und andererseits, also immer mehr ich selbst werden und immer mehr wie Jesus werden. Und das ist die Berufung, die wir sicher haben, die wir heute schon haben. Und ob ich jetzt heirate oder Priester werde, ist nur natürlich ein ganz wichtiger Schritt und eine wichtige Frage, aber nur eine von ganz vielen Berufungsentscheidungen. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, damit man sich nicht sozusagen festbeißt an dieser Frage. Wie kann ich wissen, ob ich zur Ehe oder zum Ordensleben berufen bin, was die Frage war? Ich denke, hier ist zum einen wichtig, sich daran zu erinnern, dass wir aus Sicht der Bibel eigentlich alle erst einmal zur Ehe berufen sind. In dem Sinne, dass jeder Mensch auf die Liebe zwischen Mann und Frau angelegt ist, dass er berufen ist, Vater oder Mutter zu werden. So sind wir gemacht. Und deshalb steckt in uns allen diese Berufung drin. Und ich würde sogar sagen, dass jemand, der sagt, ich will auf gar keinen Fall heiraten oder ich will auf gar keinen Fall Kinder haben, bevor er Priester wird, auf jeden Fall oder auch ins Ordensleben eintritt, mal nachschauen müsste, warum will ich denn nicht heiraten? Also im Zweifelsfall liegt da irgendeine verletzende Erfahrung oder eine schwierige Erfahrung dahinter, die auch im Ordensleben oder auch im Priestertum eine Schwierigkeit werden könnte.
Eine andere Person hat gefragt, was kann ich tun, um meine Berufung zu finden und Gottes Plan für mich wahrzunehmen?
Wenn ich noch mal kurz auf die vorherige Frage eingehen darf, weil die noch nicht fertig beantwortet habe. Das waren ja bisher sozusagen nur die Präliminarien. Um dann herauszufinden, ob ich tatsächlich zum Priestertum berufen bin oder zum Ordensleben, ist, glaube ich, eine Frage der Sehnsucht. Und das ist dann auch schon Teil der Antwort auf die nächste Frage. Also wie ruft Gott zum Ordensleben oder zum Priestertum, indem er mir schenkt, dass ich mir das selber wünsche? Also wenn du das überhaupt nicht willst, wenn dich das überhaupt nicht anzieht und dich das überhaupt nicht anspricht, dann ruft dich Gott höchstwahrscheinlich nicht dazu. Man muss nur, das heißt muss, aber es ist gut, ehrlich mit sich zu sein und sich zu bemühen, einfach offen zu sein und Gott zu sagen, wenn du mir diesen Wunsch schenken willst, dann darfst du das tun. Aber wenn ich diese Offenheit habe und in mir überhaupt keine Anziehungskraft Richtung Ordensleben oder Richtung Priestertum ist, dann muss ich mir auch nicht ewig den Kopf zerbrechen, ob das mein Weg ist. Das war mir noch wichtig, das zu sagen. Was war nochmal die nächste Frage? was tun
kann ich
oder?
Tun, um meine Berufung zu finden und Gottes Plan für mich wahrzunehmen?
Ja, also das Erste habe ich gerade schon gesagt, also hör auf dein Herz. Nicht? Was ist deine tiefste Sehnsucht? Gott ruft uns, glaube ich, über die tiefsten und besten Sehnsüchte, die er in uns hineingelegt hat. Also wenn jemand, der einfach eine große Leidenschaft für Medizin hat oder Menschen körperlich zu helfen, dann ist das wahrscheinlich seine Berufung. Also auf jeden Fall muss man darauf hören, wo liegt meine Begeisterungsfähigkeit, welche Sehnsüchte habe ich, wofür möchte ich mich begeistern und einsetzen. Und deine Berufung wird nie dem ganz entgegenlaufen. Dann zweite Sache, die, glaube ich, ganz wichtig ist, um die Berufung zu finden, ist im Heute, also die Berufung, die ich schon kenne, nämlich die Berufung als Kind Gottes zu leben, wie das schöne Lied von vorhin gesagt hat, und wie Jesus zu werden, wenn ich dann im Heute, die Entscheidungen, die heute anstehen, was ich studiere, was ich in meiner Freizeit mache, was ich mit meinem Geld mache, was ich mit meinen Freunden mache, so treffe, dass sie die Berufung, die ich schon kenne, entfalten, dann bin ich ziemlich sicher, dass man auch seine Berufung in puncto Lebensstand finden wird. Und dann noch zwei konkrete Sachen, die, glaube ich, so eigentlich notwendig sind, um diesen Weg gut zu gehen. Das eine ist eine gute geistige Begleitung, eine regelmäßige Begleitung von einer Person. Das muss kein Priester sein, aber jemand, der sich im geistigen Leben auskennt, der mir ein paar Schritte im geistigen Leben voraus ist, dem ich vertrauen kann, mit dem ich diese Dinge bespreche. Das ist, glaube ich, notwendig. Nicht notwendig, aber hilfreich ist Teilnahme an geistlichen Exerzitien. Nicht, dass man einfach Stille, also Zeit der Stille, Begegnung mit dem Herrn hat, um ja, auf sein Herz zu hören und auch auf den Herrn zu hören und ihm die Chance zu geben, diese tieferen Sehnsüchte in mir zu wecken und auch vielleicht die Bereitschaft oder den Wunsch, ihm als Priester oder gottgeweihter Mensch zu dienen, dass er die auch wecken darf, wenn er will. Aber wenn er das nicht will, dann wird er dir das auch nicht einreden während der Exerzitien. Also soll man keine Angst davor haben, zu Exerzitien zu gehen.
Ja, gute Antwort. Ich glaube, eine Sache, wo man so Exerzitien auch machen kann, ist ja auch bei dir persönlich, ne, im Apostelhaus.
Ein bisschen Schleichwerbung.
Ja, genau. Vielleicht kann man da kurz die Homepage sagen, www.apostelhaus-alsgern.de. Also wenn du gerade zuhörst und sagst, Mensch, das spricht mich an, da ist zum Beispiel eine Möglichkeit, wo man sowas machen kann. Eine weitere Frage, die kam, kann Gott auch zu einem ledigen Leben berufen?
Also ich denke, Gott kann erstmal alles. Ich glaube nicht, dass er per se, also dass er sozusagen sagt, mir ist egal, was du machst, aber auf jeden Fall berufe ich dich zu einem ledigen Leben. Was es schon gibt, ist, dass er einem Menschen eine Mission anvertraut, zum Beispiel als Arzt oder als Künstler oder so, die eine vollkommene Hingabe, obwohl es kein geweihtes Leben ist, fordert. Und das ist dann eine Form freiwilligen Zölibates. Menschen, die ungewollt ledig bleiben, sind deshalb keine Menschen ohne Berufung. Die sind nicht unbedingt ledig geblieben, weil Gott das so wollte, sondern weil, wie so viele Dinge in diesem Leben, nicht so laufen, wie sie laufen sollten. Nicht, weil wir Menschen Fehler machen, weil andere Fehler machen. Aber ledig geblieben zu sein, obwohl ich das nicht gewollt habe, heißt nicht, ich bin ein Mensch ohne Berufung. Ich bin weiterhin berufen, als Kind Gottes zu leben, als Jünger Jesu, als Tempel des Heiligen Geistes, Freude am Leben zu finden, anderen Freude zu schenken.
Jetzt kam eine Frage auch noch rein, ganz spontan. Hier hat jemand geschrieben, wie prüft ihr Berufung in stürmischen Zeiten? Wie soll man handeln in puncto Priesteramt, wenn man das Gefühl hat, dass der Bischof nicht die Lehre der Kirche vertritt? Heikle Frage, glaube ich.
Ja, heikle Frage.
Willst du dazu spontan vielleicht was sagen?
Also, zum ersten Mal muss man ja sagen, dass man nicht dem Bischof folgt oder dem Bischof dient in erster Linie, sondern dem Herrn. Und wenn ich eine ganz starke Berufung verspüre zum Diözesanpriester und auch wirklich in mir spüre, ich will das tun, obwohl ich in einer stürmischen Zeit, in einer komplizierten Zeit bin und vielleicht nicht ganz sicher bin, ob mein Bischof so ganz auf dem Boden der katholischen Tatsachen steht, dann kann ich im Vertrauen auf Gott diesen Schritt trotzdem tun. Dafür muss aber, glaube ich, wirklich ein starker, klarer Ruf in den Diözesanenweg vorliegen, wenn ich das Gefühl habe, Also wenn ein junger Mann sagt, ich möchte gern Priester werden, aber wenn ich so auf mein Seminar schaue, dann motiviert mich das nicht. Dann sollte er sich vielleicht andere Bistümer oder andere Gemeinschaften anschauen, wo er Umstände findet, die ihm mehr zusagen. Also ich denke, man darf die Augen nicht davor verschließen, dass wir in schwierigen Zeiten leben. Aber umso wichtiger ist es, dass Menschen, denen ja der priesterliche Dienst am Herzen liegt, als ein Dienst, ja, nicht als irgendwie Machtausübung oder wichtig sein, sondern weil er die Sakramente schätzt, weil er die Verkündigung schätzt, weil er den Menschen seelsorglich helfen will. Also heute ist es umso dringender, dass Menschen sich diesem Dienst weihen. Und wenn Gott sie dazu ruft, wird er ihnen auch in komplexen und komplizierten Situationen helfen. Da bin ich ganz sicher. Gleichzeitig denke ich, ist das der sich auf den Weg macht, nach Umständen sucht, also in puncto priesterliche Gemeinschaft, Bruderschaft unter Priestern, geistliche Begleitung, also ein Umfeld schafft und sucht, das ihm ermöglicht, auf gesunde und ausgeglichene Weise den priesterlichen Dienst zu leben und nicht irgendwie sich aufreiben zu lassen zwischen in den Strukturen oder zwischen den Fronten.
Pater Silvester, eine letzte Frage noch. Wie finde ich meine Berufung, wenn ich viele Talente und Interessen habe?
Ja, also viele Interessen und Talente zu haben, ist ja erstmal eine Gabe und ein Geschenk. Also das ist, glaube ich, kein Hindernis auf dem Berufungsweg. Ich würde im Grunde dasselbe sagen wie vorhin. Also es geht darum, herauszuspüren, wo liegt meine Sehnsucht und auch meine Begeisterungsfähigkeit am tiefsten. Welche dieser Talente und Interessen sind die die ich wirklich leben will? Und jetzt ist zum Beispiel der Dienst am Herrn, der Dienst am Evangelium per se erstmal kein Talent, aber ein Interesse. Also wenn ich wirklich ein tiefes Interesse daran habe, den Menschen das Evangelium nahezubringen oder ihnen die Sakramente nahezubringen oder ihnen den Glauben nahezubringen, ja, dann kann das auf jeden Fall ein Zeichen sein und dann würde ich jeden ermutigen, Gott die Chance zu geben und zu sagen, Herr, wenn du willst, wenn du mir das schenken willst, dann bin ich bereit. Und dann Schritte in diese Richtung zu gehen. Wenn das nicht dein Weg ist, dann wirst du es herausfinden, weil man dir das sagt, weil du es selber spürst. Ich denke, es ist wichtig, dass wir nicht warten, bis Gott mir sozusagen unmissverständlich sagt, ich will, dass du Priester bist. Gott wird das normalerweise nicht tun. Sondern er schenkt dir Interessen, er schenkt dir Sehnsüchte und auch Talente. Und die rüsten dich aus für einen Dienst. Und was du nur machen musst, ist zu sagen, Herr, wenn in mir Talente und Interessen sind, die in Richtung gottgeweihtes Leben oder Priestertum gehen, dann ist es, glaube ich, gut und schön zu sagen, Herr, ich gebe dir eine Chance. Ich informiere mich mal. Ich lerne mal eine Gemeinschaft kennen. Ich lerne mal mein Bistum kennen. Ich gehe mal auf ein Kennenlernwochenende. Und wenn das dann in mir wächst, ja, dann gebe ich dem weiter eine Chance. Wenn das in mir nicht wächst, dann lege ich es wieder ad acta und gehe einer anderen Sehnsucht nach oder einem anderen möglichen Dienst.
Ja, Pater Silvester, ich danke dir voll für deine Antworten. Hier hat auch schon ein Zuhörer geschrieben, der eine Frage reingeschickt hat. Danke für die tolle Antwort. Wir sind auch sehr dankbar, dass du dir Zeit genommen hast und dabei warst hier beim Abend der Jugend und ich wünsche noch einen ganz, ganz guten Abend.
Danke dir, Timo. Dir auch und allen Zuhörern auch. Gott segne euch.
Danke dir. Wir machen weiter mit dem Song Die Stimme, weil das passt ganz gut. Wir haben ja gerade eben auch schon drüber geredet, auf diese Sehnsucht innerlich zu hören. Der Song passt dazu, glaub ich, ganz gut.
Hör auf die Stimme, hör, was sie sagt, sie war immer da, komm, hör auf ihren Rat. Hör auf die Stimme, sie macht dich stark.
Radio Horeb, Abend der Jugend. Wir beschäftigen uns ja heute mit dem Thema Berufung und wir haben jetzt schon mit verschiedenen Leuten geredet, die in einem zölibatären Lebensstil leben. Und wir haben jetzt bei uns Peter Sonneborn, unseren Geschäftsführer von Radio Horeb. Er ist außerdem auch Theologe und Philosophiedozent und er hat geheiratet. Er hat eine wunderbare Frau hier in Balderschwang auch. Und mich hat es auch einfach nur mal interessiert, wie das bei ihm war, wieso er gesagt hat, hey, ich heirate und ich gehe nicht diesen zölibatären Weg, weil vielleicht kleiner Spoiler, ich weiß, dass er auch so ein bisschen schon auf dem Weg war in dieses zölibatäre Leben rein, aber er hat sich dann bewusst dagegen entschieden und deshalb hat mich besonders ihn auch und seine Meinung interessiert. Peter, wie war das bei dir? Warum hast du geheiratet?
Ja, ich war nicht nur ein bisschen auf dem Weg unterwegs, es waren 12 Jahre, bis ich es kapiert habe, wo der Weg dann wirklich lang geht. Ich bin aber gleich nach der Schule habe ich erst mal ein Jahr Physik studiert. Das war damals so mein großes Interesse, hatte aber schon im Hinterkopf, ja, Berufung, geistliches Leben und so weiter, kannte eine Ordensgemeinschaft, die ich damals schon sehr schätzte, die ich bis auf den heutigen Tag sehr schätze und der ich jetzt nach diesen ganzen Jahren sehr, sehr viel verdanke. Bin dann dort eingetreten und habe mir gedacht, ich möchte es auf jeden Fall probieren. Und dann gab es zwischendrin schon mal so eine Phase, wo mir meine Ordensoberen gesagt haben, du, könnte sein, wir sind uns nicht so ganz sicher mit deiner Berufung. Mach mal eine Pause ein paar Jahre ohne Gelübde, kannst aber wiederkommen, überlegst dir einfach nochmal. Gesagt, getan, ich habe die Pause gemacht, habe das fürs Studium genutzt, Philosophie eben weiter mich spezialisiert, nachdem ich schon Philosophie, Theologie studiert hatte und bin dann wieder eingetreten. Habe dann die Zeit dort genutzt zu unterrichten, das habe ich dann auch später auch während meiner Arbeit bei Radio Horeb weitergeführt, eingeschränkt natürlich. Und das alles waren tolle Erfahrungen, aber insgesamt, in Summe waren es tatsächlich 12 Jahre, bis ich unterscheiden konnte, was ist einfach meine Freude an der Gemeinschaft, die vielen netten Leute, die alle wirklich in einer gleichen Spiritualität, in einem tollen Miteinander einen Weg gehen und der eigentlichen Berufung. Da, wo Gott sagt, ich möchte dich nicht wegen der Gemeinschaft hier haben, sondern weil ich dich hier haben möchte. Und das war der Punkt, wo ich dann das aufgegriffen habe, was mir ganz früher so als Jugendlicher irgendwie ganz selbstverständlich war. Ich hatte eine tolle Familie zu Hause, für die ich sehr, sehr dankbar bin, wo ich dann gesagt habe, ja, okay, ich nehme den Faden wieder auf.
Was ist für dich so das Besondere und das Wertvolle an der Ehe?
Ich möchte das zunächst mal unterscheiden von der Zeit in der Gemeinschaft, weil die war ja auch super wertvoll. Und was mir da so schwer gefallen ist, da zu sagen, nö, ich höre jetzt damit auf und gehe doch auf den Weg zurück, den ich früher schon mal im Sinn hatte, nämlich zu heiraten. Das war eigentlich dieser Gedanke, ich habe doch alles. Der Herr schenkt mir als gläubigen Menschen alles im Überfluss hier in der Gemeinschaft. Ich habe ganz viele tolle Mitbrüder. Wir sind versorgt. Wir dürfen die ganze Zeit unseres Lebens eigentlich für das Geistliche einsetzen. Und wir sind dadurch freigestellt durch Menschen, die uns ihr Geld geben, spenden, damit wir dieses Leben führen dürfen. Für die anderen natürlich. Klar. Und doch merkst du dann irgendwann, wenn das nicht genau das ist, wo der Herr sagt, da will ich dich haben, sondern ich hätte dich gern woanders. Dann merkst du, hey, irgendwas fehlt trotzdem, irgendwas fehlt mir. Und du denkst dir, ja, Hilfe, warum fehlt mir denn was? Er schenkt mir doch alles. Und das war für mich diese schwierige Situation, weil ich wollte nicht zum Herrn sagen, oh, tschüss, ich gehe jetzt mal, nachdem er mir so viel geschenkt hat und die ganze Ausbildung und die Gemeinschaft und ja. Und es ist eben dieses, es fehlt dir was. Es fehlt etwas dran, wo du sagst, ich habe alles und bin doch nicht an dem Platz, wo ich glaube, sein zu müssen. Und das war für mich so der Auslöser, doch wieder drüber nachzudenken. Ja, und wenn dir dann einfach der richtige Mensch begegnet und du jemanden kennenlernst, wo du sagst, oh toll, mit diesem Menschen würde ich gern mein Leben verbringen. Und ich glaube, da könnten wir was aufbauen, was sich dann so anfühlt, als ob das gut wäre im gemeinsamen Engagement in der Welt für was auch immer jetzt bei mir, Radio Horeb. Meine Frau ist die Mesnerin hier in Balderschwang und ist glücklich mit dem Job, das hat sie immer schon gern gemacht. Und wir fühlen uns beide einfach total am richtigen Platz. Es ist dieses Hinspüren irgendwie. Der Herr musste es mir ziemlich laut irgendwann mal sagen. Aber manche spüren das vielleicht schneller. Aber dieses feine Hinspüren, wo kommt mein Herz ein Stück weit zur Ruhe? Ich muss sagen, ein Stück weit, denn jede Berufung ist ein Weg und der Herr lässt uns auf dem Weg zu ihm nie in Ruhe, was das letzte Ziel betrifft. Aber er gibt uns Ruhe, was die Umstände betrifft, unter denen wir dieses Ziel suchen sollen. Und das ist die Berufung, die wir auf Erden leben sollen.
Du hast gerade schon ein bisschen gesagt, eins, wo du merkst, ja, ich bin berufen, ist, dass du auch eine Person findest, wo du sagst, das macht Sinn, mit der mein Leben zu verbringen. Ich liebe diese Person. Gibt es noch andere Sachen, wo du sagst, damit merke ich, dass ich für die Ehe berufen bin? Einfach. Ist es einfach nur Lust auf Sex und Kinder oder ist da mehr dahinter?
Also Lust auf Sex und Kinder ist natürlich so eine Sache. Das sind beides wunderbare, gute Dinge. Und wir Menschen sind von Gott dazu gemacht, wunderbare und gute Dinge immer toll zu finden und gern zu haben. Und es gibt in dieser Welt so viele wunderbare und gute Dinge. Die Frage ist, ob sie auch für mich gemeint sind. Das ist so wie unterm Weihnachtsbaum, ne? Wenn die Geschwister alle zum reinkommen und so, und dann gibt's hier ein Geschenk und da ein Geschenk und da stehen Namen drauf. Und das Gleiche ist auch mit den wunderbaren und guten Dingen in dieser Welt. Nicht jedes hat der liebe Gott für mich gedacht. Wir können nicht all die wunderbaren und guten Dinge dieser Welt selbst genießen. Wir können sie aber genießen dadurch, dass wir sie anerkennen in dem, was sie wunderbar und gut macht, und Gott dafür loben und preisen. Dann können wir diese Dinge auf eine andere Art und Weise genießen, als uns die Welt immer glauben machen möchte. Die Welt sagt immer nur, was du selber genießt und ausprobierst, das ist auch wirklich ein Genuss für dich. Und das stimmt nicht, das ist eine Lüge. Das ist rein psychologisch eine Lüge und theologisch noch viel mehr. Ich glaube, Sexualität, sowas Wunderbares, was uns als Menschen als Prägung mitgegeben ist und als einer der möglichen Wege einer persönlichen Vervollkommnung gegeben ist, das sollte man auch, wenn man zölibatär lebt, lieben. Man sollte diesen Wert darin absolut erkennen und jederzeit sagen, yes, dafür lohnt es sich, sozusagen diesen Weg, es lohnt sich, ein Leben auf diesem Weg zu gehen für Gott. Die Frage ist dann aber eben dieses Hinspüren, was ist es für mich das Richtige? Und ich glaube, dass auch nach diesen 12 Jahren des Ausprobierens des geistlichen Weges sagen zu können, es ist eben, man kann es eben doch herausfinden. Und ich glaube natürlich auch die Sehnsucht nach Kindern, hast du gerade erwähnt. Auch das sollten wir Menschen, die wir ganz normal veranlagt sind und unter gesunden Bedingungen aufwachsen durften. Ich meinte nicht Menschen, die traumatisiert wurden in der Kindheit und so. Diese Liebe, die sollten wir alle in uns haben. Die Frage ist, soll ich das verwirklichen in meinem Leben? Das heißt, allein Lust auf Sex und Kinder ist kein Zeichen für eine Berufung zur Ehe. Auf keinen Fall. Ich glaube, ein wichtiges Zeichen für eine Berufung zur Ehe ist der Wunsch und die Sehnsucht, den Weg zu Gott mit einem anderen Menschen gehen zu wollen, den ich mit der Bitte an Gott, das mit seiner Kraft zu können, glücklich machen möchte. Wenn ich in eine Ehe reingehe und sage, oh, Lust auf Sex und Kinder und ich möchte ein schönes Leben haben, dann werde ich innerhalb dieser Ehe, wenn sie denn gut geht, ganz, ganz viel zu lernen haben. Das wird wehtun. Ich glaube, es braucht, bevor man eine Ehe eingeht, wenn man sich ihren hohen Zweck anschaut und diesen hohen Wert, den sie mit sich bringt, dann braucht es schon ein Stück weit eine persönliche Reife, ein Zur-Ruhe-Kommen im eigenen Menschsein und wirklich diese Sehnsucht, jemand anderen glücklich machen zu wollen und schon zu wissen, dass das der Weg ist, wann auch ich oder durch den, auf dem auch ich glücklich werde. Das ist, glaube ich, ganz wesentlich. Liebe ist, glaube ich, von Grund auf dazu gemacht, sich zu verschenken, aber auch gleichzeitig mitzuspüren, dass Liebe nur dann vollkommen ist, wenn auch ich beschenkt werde. Trotzdem ist mein Anteil an der Liebe nur das Schenken. Das Beschenktwerden muss eben ein Geschenk sein. Und wenn ich das Geschenk als erstes suche, dann geht der Weg in die falsche Richtung. Also die Freude an dem, was du genannt hast, an diesen natürlichen Gaben, die mit Ehe und Familie verbunden sind, ja. Aber dazu muss diese Sehnsucht kommen, mit einem anderen Menschen diesen Weg zu gehen, sich ganz verschenken zu wollen, diesen Menschen glücklich machen zu wollen, mit diesem Menschen alt werden zu wollen. Das klingt manchmal ein bisschen abgedroschen, aber es stimmt ganz genau. Und letztlich auch diese Last mitzutragen, mit diesen Menschen immer zusammen zu sein. Das kann auch manchmal schwierig sein. Aber in Summe überwiegt natürlich das Schöne, wenn die Berufung stimmt und die Wahl gut war.
Peter, ich danke dir, dass du heute Abend dir nochmal Zeit genommen hast, extra zu uns ins Studio gekommen bist.
Sehr gerne.
Danke für deine weisen Worte. Wer die nochmal nachhören muss, weil es so viel Wahrheit auf einmal war, ihr könnt die Sendung hier immer nachhören, auch einfach in unserer Mediathek horeb.org oder in der Horeb-App ist die ganze Sendung auch nochmal zum Nachhören da. Wir wollen die Sendung schließen mit dem Song Bestimmung von Ecclesia Worship und danach geht's weiter mit Abgemischt und dem Draht nach oben, wo wir für deine Gebetsanliegen beten. Vielleicht hast du ja ein bestimmtes Anliegen, das kannst du uns nachher dann einschicken. Ich bin Timo, cool, dass du heute dabei warst. Und jetzt der Song Ecclesia Worship und Bestimmung.